Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Recht trifft soziale Wirklichkeit, der Sockless Podcast. Wir starten in unsere zweite Staffel und auch in dieser beschäftigen wir uns weiter mit der Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit Radikalisierung und Extremismus. Im Projekt Rafik untersucht das Sockless dieses Feld in Kooperation mit dem Deutschen Jugendinstitut und Cultures Interactive. Gefördert wird das Projekt vom Bundesprogramm Demokratie Leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In der ersten Staffel haben wir vor allen Dingen erste Ergebnisse unserer Forschung vorgestellt. Mit Thomas Meisen vom Sockless habe ich darüber gesprochen, ob Eltern ihre Kinder im Geiste radikaler Überzeugung erziehen dürfen. Zeynep Fakir vom Deutschen Jugendinstitut hat uns erzählt, wie die von uns befragten sozialpädagogischen Fachkräfte mit den Themen Religiosität und Extremismus in ihrem Arbeitsalltag umgehen. Und Marie Jäger und Silke Bär von Cultures Interactive haben uns erklärt, wie gute Präventionsarbeit gelingen kann und vor welchen Herausforderungen sie steht. Heute ist ein Kollege von Ihnen bei uns zu Gast, Niklas Vögeding. Gemeinsam mit ihm wagen wir einen Blick über den bisherigen Tellerrand und schauen uns rechtsextreme Gruppen und Verschwörungsgläubige genauer an. In welchen Gewändern begegnet uns Rechtsextremismus heute? Wann wird aus einer Verschwörung eine Ideologie? Und wie kann man mit diesen Menschen arbeiten? Mein Name ist Leon Andrea Brandt und hier ist Recht trifft soziale Wirklichkeit, der Sockless Podcast. Hi Niklas, voll schön, dass du da bist.
Ja, hi Leon, freut mich auch, danke für die Einladung.
Ich fange mal an mit so einer Erinnerung aus meiner Kindheit bzw. Jugend, das war so in den 90ern, 2000er Jahren. Damals konnte man Rechtsextreme, ich würde mal sagen, noch ein bisschen einfacher erkennen, zumindest bestimmte Formen von Rechtsextremen. Die haben dann immer so dicke Stiefel getragen mit weißen Schnürsenkeln, diese Bomberjacken mit dem neonfarbenen, orangen Innenfutter, die jetzt so modern sind wieder. Und die hatten in der Regel auch kahlgeschorene Köpfe. Anders als diese Neonazis begegnet uns Rechtsextremismus heute ja in sehr viel unterschiedlicheren und zum Teil auch weniger eindeutigen Formen. In sehr viel unterschiedlicheren Gewändern, würde ich mal sagen, um im Bild zu bleiben. Es gibt die Reichsbürgerinnen, es gibt die identitäre Bewegung, es gibt die neue Rechte und noch zahlreiche andere. Und außerdem kommt es ja auch dazu, dass sich rechtsextreme Gruppen immer wieder mit anderen Strömungen mischen, beziehungsweise ganz bewusst auch darunter mischen, um da Leute abzufangen und zu rekrutieren, wie wir das jetzt auch bei den Corona-Protesten immer wieder sehen. Würdest du zum Einstieg vielleicht erstmal ganz grundständig erklären, wer und was gehört denn eigentlich alles zum Rechtsextremismus in Deutschland?
Ja, du hast ja jetzt schon ganz viele Akteure genannt. Ich würde sagen, dass der Rechtsextremismus natürlich nach wie vor auch in Dingen wie Kameradschaften, also ich sag mal so ganz klassisch organisiert ist. Und da kommt es in Teilen ja auch noch dazu, dass man Rechtsextreme, Neonazis relativ eindeutig an den Symbolen erkennt, die du gerade genannt hast. Man muss aber sagen, das ist nicht so eindeutig. Auch ich habe zu Hause eine Bomberjacke, auch ich habe Doc Martens zu Hause. Ich bin trotzdem kein Rechtsextremer. Ja? Und ich glaube, spannend wird es da, wo es eben nicht mehr so eindeutig erkennbar ist. Ja, man hat mittlerweile einen parlamentarischen Flügel der Extremrechten. Ja, es gibt eine starke intellektuelle Strömung, die sogenannte neue Rechte, die so neu aber gar nicht ist. Und dann gibt es natürlich Akteure wie die identitäre Bewegung, die so vor, ja, ich sag mal, 3-4 Jahren wahrscheinlich ganz, ganz stark war. Mittlerweile, soweit ich das mitbekomme, zumindest, so ein bisschen auch zerstritten ist und an Bedeutung verliert, die aber explizit mit dem Gedanken antreten, den Rechtsextremismus, ich sag mal, gesellschaftlich anknüpfungsfähiger zu machen. Das zeigt sich auf Phänomenebene, ja, die Leute sehen aus, ich sag immer ein bisschen spöttisch, wie Barkeeper in Prenzlauer Berg von 2012, ja, die haben dann irgendwie Bärte und sehen vermeintlich ganz schick aus. Das ist aber mittlerweile dann auch irgendwie wieder so ein Erkennungszeichen, denke ich. Ja, und dann gibt es natürlich eine ganz breite Masse an Menschen und da wird es, glaube ich, wirklich gefährlich, die man sich auf der Phänomenebene angucken muss, oder beziehungsweise auf der Einstellungsebene, ja, denn die ideologischen Versatzstücke des Rechtsextremismus, die finden sich nicht nur in der organisierten Rechten, sondern die finden sich in breiten Teilen der Bevölkerung.
Jetzt hast du ja schon so unterschiedliche Szenen, unterschiedliche Gruppen beschrieben. Kann man sagen, oder würdest du sagen, dass die unterschiedlich stark radikal sind, nenne ich das jetzt mal? Oder wodurch unterscheiden diese verschiedenen Szenen sich maßgeblich? Lassen sich da so Punkte ausmachen?
Das gibt es, glaube ich, schon. Ja, wenn man irgendwie so Kameradschaften sich anguckt, da wird natürlich ganz, ganz offen und unverhohlen zur Gewalt aufgerufen. Es wird Gewalt ausgeübt. Ja, das passiert bei anderen Akteuren sicherlich subtiler. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, dass es in der rechtsextremen Ideologie angelegt ist, demokratiefeindlich zu sein, gewalttätig zu sein, Gewalt zu befürworten. Und insofern sind die Ideen ähnlich, die Ausführung und die Strategien, die verfolgt werden, sind andere. Ja, es wurde sich da beispielsweise von der neuen Rechten ein Konzept angeeignet, der das nennt sich kulturellen Hegemonie. Das geht auf Antonio Gramsci zurück, eigentlich ein Linker, ein Kommunist, der gesagt hat, dass Deutungsmacht in einem vorpolitischen Raum geschieht, in der kulturellen Sphäre. Und die versuchen sich rechte Akteure zunehmend anzueignen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich.
Also genau, die haben sozusagen unterschiedliche Ansätze, wie sie sich dem Ziel annähern, aber wahrscheinlich könnte man auch sagen, dass sich so diese unterschiedlichen Gruppen dann so ineinander verflechten, also so deren unterschiedliche Strategien halt auf das gleiche Ziel hinauslaufen, die sozusagen aber von unterschiedlichen Seiten das in Angriff nehmen.
Man kann das vielleicht ganz gut an dem Ideologiefragment des Rassismus deutlich machen. Heutige Rechte sprechen lieber von Ethnopluralismus. Das klingt dann ganz nett, das klingt nach Vielfalt, Pluralismus und so. Letztendlich ist es genau die gleiche Idee. Es gibt Menschen, Gruppen, die sich fundamental und unveränderlich unterscheiden, so dass jeder doch gefälligst an seinem Ort bleiben müsste, weil die Vermischung schädlich wäre. Ja? Das wurde früher biologistisch begründet, heute wird es kulturalistisch begründet, und zwar in dem Sinne, dass Kultur essentiell verhandelt wird, also als etwas Unveränderbares, als etwas Nicht-Vermischendes. Das klingt erstmal netter, ist aber letztendlich die gleiche Idee.
Jetzt haben wir im RAFIG-Projekt vor allen Dingen das Feld der Kinder- und Jugendhilfe in den Blick genommen. Deswegen würde ich ganz gerne auch noch mal ein bisschen stärker bei den jungen Menschen bleiben und eine Frage stellen, und ich mir vorstellen könnte, dass sie auch sehr vielen sozialpädagogischen Fachkräften unter Nägeln brennt. Wie schaffen denn rechtsextreme Gruppen es, immer wieder aufs Neue Jugendliche und junge Menschen für sich zu gewinnen und für sich einzunehmen? Was macht die so attraktiv eigentlich?
Puh, da gibt es, glaube ich, verschiedene Faktoren. Das eine ist, dass der Rechtsextremismus sich auch anpasst. Und zwar an jugendkulturelle Trends, an Mediennutzung. Und das ist natürlich gefährlich. Ja, dann hat man plötzlich die rechtsextreme Influencerin auf Instagram, die erstmal Modetipps gibt und ab und zu mal so eine Prise rechtsextreme Ideologie einstreut. Oder musikalisch, ja, da wurde sich der Rap, eine ursprünglich genuin schwarze, emanzipatorische Subkultur, wurde sich von einzelnen Akteuren angeeignet. Und dann wird plötzlich Nazi-Rap daraus. Das ist natürlich anknüpfungsfähig. Und dann muss man sagen, dass es natürlich auch sowas wie sozialräumliche Gegebenheiten gibt. Ja, so eine, ich sag mal ganz plump, wenn man in einem kleinen Dorf unterwegs ist und da ist man eher, wird man schräg angeguckt, wenn man keine rassistischen Ideen verbreitet. Das ist natürlich eine Goldgrube für Rechtsextreme, ja, und bietet ungemein Potenzial, um junge Menschen abzuholen, zu radikalisieren. Das spielt dann sicherlich oftmals auch so ein, ich sag mal, so ein Opfernarrativ eine Rolle. Ja, wir wurden vernachlässigt, das kann ja auch tatsächlich sein. Also so, ne, das ist die Desintegrationsthese, fehlende soziale, politische Teilhabe, führt zu Frust, führt zu Unzufriedenheit. Und da versprechen Rechtsextreme dann einen Ausweg raus. Das ist natürlich total tückisch, weil das eine Sackgasse ist. Aber das ist für Jugendliche natürlich erstmal interessant und eine Möglichkeit, seiner eigenen Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen.
Jetzt haben wir im RAFIG-Projekt ja auch so Fokusgruppen durchgeführt. Da haben wir Fachkräfte befragt zu unterschiedlichen Einstellungen im Kontakt mit extremen bzw. sich radikalisierenden Familien. Und uns ist eine Sache sehr stark aufgefallen, dass nämlich viele Fachkräfte, wenn wir sie gefragt haben, wie geht es ihnen denn so im Kontakt mit Rechtsextremismus, gesagt haben, ja, oh, das ist total schwer. So, das ist unglaublich schwer, mit diesen Familien zu arbeiten. Fachkräfte haben immer wieder gesagt, dass ihnen das schwerfällt, das rechtsextreme Gedankengut auszuhalten beziehungsweise sich davon in einer Art und Weise zu distanzieren, dass sie dann nicht die Familien angreifen. Fachkräfte haben immer wieder gesagt, sie fühlen sich getriggert und haben so das Gefühl, sie müssen in die Bresche springen für bestimmte demokratische Werte. Und du hast ja auch immer wieder bei Cultures Interactive mit rechtsextremen Jugendlichen zu tun. Kennst du diese Gefühle aus deiner Arbeit und wie gehst du damit um?
Ich kenne die, glaube ich, gut. Man muss natürlich sagen, dass man gerade im Rechtsextremismus die Schwierigkeit hat, dass sich diese Ideen oftmals über Generationen übertragen. Ja, da muss man in Deutschland natürlich ganz besonders wachsam sein. Aber nicht selten ist es so, dass rechtsextreme Kids auch rechtsextreme Eltern haben. Ja, und dann wird sowas wie Elternarbeit natürlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, an der Lebenswelt von Jugendlichen anzuknüpfen. Und ich muss dazu sagen, ich habe da vielleicht leicht reden, denn ich bin ein weißer, tendenziell eher weniger gefährdeter Mann. Ja, und insofern fällt es mir wahrscheinlich auch leichter, diesen Reflex, sich aktiv und ich sag mal moralisch dagegen zu positionieren und trotzdem mit den Jugendlichen ins Gespräch zu gehen. Ich habe keine Erfahrung gemacht von rechtsextremer Gewalt. Und das macht es mir natürlich vielleicht ein Stück weit leichter. Ja, und dann ist es so, dass man trotzdem mit den Jugendlichen im Gespräch bleiben muss. Wir sagen immer rechtsextrem orientierte oder rechtsextrem gefährdete Jugendliche. Das heißt, ich würde mich schwer damit tun, mit Leuten in beispielsweise einer Schulklasse zu arbeiten, die aktiv mobilisieren wollen und das Ganze als Bühne zur Verbreitung von rechtsextremen Ideen nutzen wollen. Ja? Die allermeisten Jugendlichen haben aber diese Ideen, haben teilweise gar nicht das Bedürfnis, die stringent durchzuargumentieren. Und dann ist die Frage, okay, was treibt die Jugendlichen denn an? Und da anzusetzen und nicht über die Ideologie erstmal zu diskutieren, sondern zu gucken, was passiert da? Das schließt natürlich nicht aus, dass man trotzdem Haltung beziehen kann. Ich sage immer so ganz pragmatisch den Satz, ich stimme da überhaupt nicht mit dir überein. Das weißt du auch, das wissen die Jugendlichen eh, das merken die. Aber erzähl doch mal, wie kommst du darauf? Ja? Da muss man halt aufpassen, wenn da andere Leute in der Gruppe sind, dann muss man die natürlich auch erstmal schützen vor diesen Ideen. Rechtsextreme Ideen sind aber so weit verbreitet, dass man einfach nicht sagen kann, mit denen reden wir nicht mehr. Das funktioniert gerade bei jungen Leuten einfach nicht. Denn die allerwenigsten verbinden ja irgendwie ein antisemitisches, verschwörungsideologisches, rassistisches, nationalistisches, chauvinistisches, sozialdarwinistisches Weltbild vollkommen stringent auf sich. Das sind einzelne Fragmente, die da immer wieder zum Tragen kommen. Und da gilt es dran anzusetzen.
Das heißt, also es ist schon auch wichtig, diese Differenzierung für sich selber hinzukriegen. Also vielleicht einfach so für sich als Fachkraft einmal zu überlegen, inwiefern triggert mich das vielleicht tatsächlich und wie vielleicht ist es auch ein Thema, wo ich nicht so gut mitgehen kann wie KollegInnen von mir. Und dann aber, wenn ich es kann, bei den Jugendlichen stärker zu bleiben. Das wäre schon so der Hauptansatz.
Genau. Ich mache niemandem einen Vorwurf, der sagt, ich habe keinen Bock, mich mit rechten Kids an den Tisch zu setzen. Erst recht nicht, wenn diejenigen selbst von dieser Ideologie gefährdet sind. Das würde ich niemals Leuten abverlangen. In dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, in den Bereich der, ich sag mal, Sekundär- und Tertiärprävention, diese Unterscheidung ist ja auch umstritten, ja, aber in dem Bereich, wo die Ideologie doch deutlicher zum Tragen kommt, sobald man sich dazu entscheidet, in diesem Bereich zu arbeiten, muss man sich bewusst sein, dass da Sachen gesagt werden, die man nicht hören will, die schwer auszuhalten sind. Damit muss man denn aber umgehen. Ja, denn man kann nicht an der Ideologie, an den menschenverachtenden Ideen von Jugendlichen arbeiten, ohne mit denen darüber zu sprechen. Das funktioniert nicht.
dann würde ich jetzt an dieser Stelle eine Klammer machen, um so den ersten Themenblock Rechtsextremismus. Du hast ja in deiner Arbeit beziehungsweise auf deiner Arbeit bei Cultures Interactive noch mit einem anderen wichtigen Phänomenbereich zu tun, den man nicht immer so klar auch trennen kann von Rechtsextremismus. Und zwar arbeitest du ja bei Veritas, der Beratungsstelle für Opfer und Betroffene von Verschwörungserzählungen. Bevor wir jetzt in das Thema stärker einsteigen, würde ich auch hier ganz gerne nochmal die Begriffe ein bisschen sortieren, weil da tauchen ja immer wieder unterschiedliche Begriffe auf im öffentlichen Diskurs. Es wird gesprochen von Verschwörungstheorien, von Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen benutzt ihr, glaube ich, bei Cultures in der Regel. Welchen Begriff benutzt du und vielleicht kannst du auch noch sagen, warum?
Das kommt immer ein bisschen drauf an, ehrlich gesagt. Denn streng genommen bedeuten diese Begriffe alle was anderes. Ja? Eine Verschwörungserzählung ist ein ganz konkretes Narrativ über die Idee, da ist eine Verschwörung. Verschwörungsmythen hingegen sind so übergeordnete Erzählungen. Sowas wie die jüdische Weltverschwörung. Ja? Die kann man dann mit einzelnen Erzählungen immer wieder füllen, sozusagen. Und dann gibt es das, was man Verschwörungsideologie oder Verschwörungsmentalität nennt. Das ist sozusagen ein geschlossenes Weltbild. Das heißt, man erklärt sich die Welt um sich herum dadurch, dass man von Verschwörungen ausgeht. Es gibt ja ursprünglich gibt's den Begriff Verschwörungstheorien. Der ist allerdings in Kritik geraten, weil man sagt, man rühmt diese Ideen, die da vorherrschen, durch den Theoriebegriff, gibt man denen den Anstrich der Wissenschaftlichkeit. Ich kann die Kritik nachvollziehen, allerdings muss ich schon auch dazu sagen, es gibt ja auch sowas wie einen Alltagsbegriff von Theorie. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da relativ undogmatisch und bei mir kommt es auch immer krass drauf an, wer da vor mir sitzt. Ja, wenn ich merke, da sind Leute, die sehr viel Wert auf diese Begrifflichkeiten legen, dann gebe ich mir auch Mühe, die richtig zu verwenden. Es kann aber durchaus sein, dass ich in der Beratung jemanden sitzen hat, der mir sagt, was quatscht der denn jetzt die ganze Zeit von Narrativen, Ideologie, Mentalität? Es geht doch um diese Theorien, die da hat oder die der da hat. Dann werde ich auch Verschwörungstheorie sagen. So, also ich bin da ein bisschen undogmatisch. Ich halte das Konzept der Verschwörungsideologie für das eigentlich sehr, sehr spannende, zumindest ist es das, was mich interessiert, weil das die Verbindung von gesellschaftlichen Verhältnissen und individueller Psyche deutlich macht. In dem Moment, wo es eine Welterklärung ist, um mit gesellschaftlichen Voraussetzungen, gesellschaftlichen Strukturen umgehen zu können, da setzt die Beratungspraxis an. Und deswegen nutze ich diesen Begriff gerne, kommt aber immer auch auf den Kontext an, wie gesagt.
Dann nähern wir uns ja mal dem Phänomen ein bisschen stärker und fangen mal ganz simpel an. Wenn wir den Begriff Verschwörung nehmen. Verschwörung ist ja eigentlich erstmal nichts anderes als eine geheime Absprache zwischen bestimmten Personen, Personengruppen, die ein geheimes Ziel verfolgen. Und das in der Regel clandestin. Und Verschwörung gab es ja auch tatsächlich immer wieder und Verschwörung gibt es ja auch immer wieder. Was braucht es denn jetzt, damit aus dieser geheimen Absprache, sage ich mal, eine ganze Ideologie wird?
Ich greife da immer auf Professor Michael Butter zurück, der dafür, finde ich, eine ganz tragfähige Unterscheidung zwischen Verschwörung und Verschwörungstheorien gemacht hat. Und zwar anhand von drei Merkmalen. Und zwar sagt er, man erkennt eine Verschwörungstheorie erstens an der Reichweite. Was soll denn eigentlich verschwörerisch geheim gehalten werden, beziehungsweise was soll dadurch erreicht werden? Ganz oft geht es dann oder läuft es darauf hinaus, dass letztendlich rauskommt, okay, die ganze Welt soll in den Abgrund gestürzt werden, ein ganzer Kontinent, was auch immer. Reale Verschwörungen beziehen sich in der Regel auf ein sehr, sehr konkretes Ziel. Ja? Dann ist das zweite Kriterium der Umfang. Und da muss man einfach ganz deutlich sagen, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass so eine riesige Verschwörung geheim gehalten werden kann, weil Menschen nicht ihre Klappe halten können. Ja, spätestens, also wenn man mal von der Verschwörungstheorie ausgeht, die Mondlandung war ein Fake, dann wäre ich doch der Erste, wenn ich ein Astronaut gewesen wäre, der auf dem Mond gelandet ist, das auf dem Sterbebett kundzutun, dass das ein Fake war. Ja, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Tausende von Abertausenden Menschen ihre Klappe halten und in einen Plan involviert werden. Und vor allem von wem? Die Welt ist zu komplex, als dass das funktionieren könnte. Ja, es gibt immer unbeabsichtigte Folgen von etwas. Und das dritte Kriterium, und das finde ich von der Idee her fast am spannendsten, ist die Rolle des Zufalls, so nennt Michael Butter das. Und das heißt letztendlich, dass wenn man ein geschlossenes, verschwörungsideologisches Weltbild hat, dann gibt es keinen Zufall mehr. Dann hängt alles mit allem zusammen. Ja, und das verweist auch darauf, auf die psychologische Funktion von Verschwörungserzählungen. Denn in dem Moment, wo ich den Zufall ausschließe, verstehe ich natürlich alles. Dann bin ich sehr, sehr mächtig, weil ich hab die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe, ne, man sagt, das Lügenwerk des Bösen entziffert. So. Menschen können ganz schlecht Zufall und Unkontrollierbarkeit aushalten. Und da, in diese Kerbe, schlagen Verschwörungserzählungen.
Mhm. Ja, das schließt vielleicht sogar schon ein bisschen an meine nächste Frage an, weil ich mich ganz gerne ein bisschen dabei bleiben würde, wie so Verschwörungstheorien eigentlich funktionieren. Ich muss nämlich zugeben, so viel Mühe ich mir auch gebe, Sachen zu verstehen oder auch einfach erstmal zu akzeptieren, dass Leute an bestimmte Sachen glauben, die ich nicht nachvollziehbar finde, finde ich das doch extrem schwierig, zum Teil mir so als außenstehende Person tatsächlich vorzustellen, dass Menschen fest von den Inhalten bestimmter Verschwörungserzählungen überzeugt sind. Nehmen wir als Beispiel die QAnon-Verschwörung, deren Vertreterinnen ja behaupten, es gibt eine einflussreiche, weltweit agierende satanistische Elite, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder zu entführen, die gefangen zu halten, zu foltern, um dann aus deren Blut ein Verjüngungsserum zu gewinnen. Oder es gibt auch diese Idee von Reptiloiden, also Echsenmenschen, die aus dem All heraus das politische Geschehen auf der Erde kontrollieren würden. Was braucht es denn, beziehungsweise was führt denn dazu, dass Personen sich immer tiefer in diesen sogenannten Kaninchenbau eingraben und am Ende diese Erzählung für bare Münze nehmen?
Da braucht es ganz schön viel für und gleichzeitig ganz schön wenig. Das Erste, was man, glaube ich, sagen muss, gerade wenn man sowas wie QAnon anspricht, da braucht es sowas wie eine kulturelle Verfasstheit der Gesellschaft. Denn wenn man sich das Ganze mal anguckt, das ist mir ganz wichtig, das zu Beginn bei so einer Verschwörungserzählung zu sagen, das ist purer Antisemitismus. Denn das ist letztendlich eine Neuauflage der Ritualmordlegende, die seit 1000 Jahren jüdischen Menschen das Leben gekostet hat. Ja, und an sowas, an solche kulturellen Begebenheiten kann eine aktuelle Verschwörungserzählung natürlich gut anknüpfen. Ja, es braucht sozusagen, das ist so der Humus, auf dem das wächst. Dann kann man sagen, dass Verschwörungserzählungen, um auf der gesellschaftlichen Ebene zu bleiben, dann besonders gut gedeihen, wenn es gesellschaftliche Krisen gibt. Ja, das leuchtet uns allen, glaube ich, ein, wenn wir jetzt an die Corona-Pandemie denken. Das war aber auch schon vorher so. Also der Anschlag vom 11. September, der antisemitische Anschlag vom 11. September, hat die Welt in eine tiefe Krise gestürzt. Ja, das war eine Neuverhandlung politischer Kräfte. Ja, das Erste, was entstanden ist, sind Verschwörungsmythen darüber. Ja, also diese gesellschaftlichen Krisenerfahrungen spielen da, glaube ich, eine ganz große Rolle. Und von da aus kann man, glaube ich, auf die psychologische Ebene gucken. Denn da zeigt sich, dass diese Krisenerfahrungen natürlich für uns alle schwer auszuhalten sind. Ja? Wir wissen nicht, wir wussten zu Beginn der Pandemie absolut nicht, was dieses Virus machen wird. Das heißt, es sind ganz manifeste Ohnmachtserfahrungen und Kontrollverlustserfahrungen, die da sichtbar werden. Ja, und um Kontrolle und Macht zurückzubekommen, sucht man sich dann halt eine Erklärung. Dass die dann ziemlich absurd werden, das stimmt schon. Ich glaube, die wenigsten Leute glauben von Anfang an Reptiloiden. Ich glaube, das ist ein Prozess. Das sind psychologische Motive, die da angesprochen werden. Die wir übrigens alle haben. Und das heißt im Umkehrschluss, wir alle sind hypothetisch anfällig für Verschwörungserzählungen. Und ich glaube, da muss man vielleicht noch so eine dritte Ebene mit einberechnen, wo ich immer vorsichtig bin, weil ich glaube, das ist nicht der Auslöser für die Verbreitung von Verschwörungserzählungen, sondern mehr ein Verstärker, und das sind natürlich Medien. Das bekannte Phänomen der Echokammern spielt da mit Sicherheit eine Rolle, die schiere Masse an Informationen, die man aufnehmen kann. Ja? Und dann kommt es plötzlich dazu, dass es zwei vermeintliche Nachrichtensendungen gibt, die diametral unterschiedliche Sachen sagen. Dann kommt eine Erfahrung von ja, abgehängt sein, fehlender politischer Teilhabe, fehlendem Vertrauen in Politik, aber vielleicht auch in das soziale Umfeld, kommt damit rein. Und dann sehe ich so eine Nachrichtensendung, so eine Fake-Nachrichtensendung, die plötzlich total, die mir die Möglichkeit gibt, mich als kritischen Widerstandskämpfer gegen das böse System, was mir eh nicht passt, mich so darzustellen. Das ist natürlich attraktiv. Ja, und wenn dann fehlende Medienkompetenz dazukommt, ist es natürlich schwierig. Zuletzt muss man, glaube ich, auch sagen, das können auch ganz, ich sage jetzt mal, profane Erfahrungen von Ohnmacht oder von Krise sein, die gar nicht so politisch sein müssen, sondern sehr, sehr persönlich. Ich hatte nicht wenige Fälle, wo sich Menschen Verschwörungstheorien zugewendet haben, als sie pensioniert wurden. Ganz banal, dann hat man Zeit. Arbeit ist in unserer Gesellschaft, ob man es gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, was sehr, sehr Sinnstiftendes. Manche Leute identifizieren sich mehr, manche weniger damit. Und plötzlich fällt das weg. Und dann kommt da eine Idee, die mir plötzlich einen Sinn gibt, die mich als kritisch dastehen lässt und eine Gruppendynamik, ja, denn das muss man natürlich auch sagen, so Verschwörungserzählungen sind hochgradig identitätsstiftend. Man ist nämlich Teil einer Gruppe, die einen gerade am Anfang mit Lob und mit Zuneigung überschüttet. Wir sind die Erwachten, wir sind die Widerstandskämpfer gegen die ganzen Schlafschafe, ja, in Anführungszeichen. Das schmeichelt Leuten, da kriegt man Anerkennung, aber nicht zu knapp. Ja, und wenn das dann damit aufeinander trifft, dass einem die Anerkennung im Alltag sonst fehlt, dann ist das eine gefährliche Mischung.
Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Also ihr beratet ja bei Veritas Opfer und Betroffene von Verschwörungserzählungen. Gehören dazu dann auch Personen, die selber an Verschwörungserzählungen geglaubt haben oder glauben? Oder richtet sich euer Angebot eher an das Umfeld?
In erster Linie ans Umfeld. Also ich sag mal, 95% der Menschen, die sich bei uns melden, sind familiäres oder freundschaftliches Nahfeld von Verschwörungsgläubigen. Dazu kommen einige Fachkräfte aus Jugendhilfe, Schule und so weiter. Und ganz vereinzelt hatten wir auch schon Leute, die sich bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, ich bin unsicher, ich habe mich da in was verrannt. Oder aber ich merke, die Ideen, die ich da habe, woran ich glaube, das tut mir nicht gut. Aber ich kann einfach nicht mehr den Mainstream-Medien vertrauen. Das sind aber ganz, ganz krasse Ausnahmefälle bisher, muss ich sagen. Aber explizit, unsere Tür steht auch für diejenigen offen. Das kann man kritisieren, weil es natürlich nicht ganz unheikel ist, Betroffene von Verschwörungserzählungen, die natürlich irgendwie Leiden dadurch erfahren, und Verschwörungsgläubige selbst oder Ambivalente unter einem Dach zu beraten. Da sorgen wir natürlich davor, dass es da keine Begegnungen und sowas gibt und dass wir da die Beratung auch dementsprechend anpassen. Ich würde aber auch sagen, dass es aus einer systemischen Perspektive, und das ist unser Ansatz, sehr viel Sinn macht. Denn man kann sowohl über das Umfeld als auch im direkten Kontakt mit Verschwörungsgläubigen Distanzierungsimpulse setzen. Uns geht es natürlich in erster Linie darum, denjenigen, die bei uns Beratung suchen, zu helfen, den Leidensdruck zu mindern. Aber natürlich ist es so, dass wir da auch gucken, wie kann man mit den Verschwörungsgläubigen dann ins Gespräch kommen, mit den BeratungsnehmerInnen, eruieren, was sind deren Möglichkeiten, was wollen die, und von da aus quasi auch Einfluss über das Umfeld auf die Verschwörungsgläubigen nehmen zu können, sofern das denn gewollt ist, ja, und da Reflexionsprozesse anzustoßen.
Das bringt mich dann auch tatsächlich zu meiner letzten Frage, so Reflexionsimpulse setzen und wie geht man mit Verschwörungsgläubigen um als Privatperson oder vielleicht, wenn einem das im Arbeitsumfeld oder so begegnet. Gibt es so ganz grundlegende Tipps, Hinweise, die du ausgehend von deiner Beratungstätigkeit geben kannst, wie man mit Personen umgehen kann, die solchen Verschwörungserzählungen anhängen?
Also es ist schwer, da Eindeutigkeit zu vermitteln, ja, denn man muss sich die Situation immer ganz genau angucken. Ich würde zum Beispiel sagen, es macht einen fundamentalen Unterschied, wie man öffentlich vor Publikum, ja, mit Verschwörungsgläubigen umgeht. Ich würde keinen Verschwörungstheoretiker, der bei Anne Will sitzt, nach seinen Ängsten fragen. Ja, denn da überwiegen für mich die negativen gesellschaftlichen Folgen, die Verbreitung, die Legitimation einer solchen Position. Nun ist es ja aber so, dass bei uns vor allem Leute ankommen, die mit Verschwörungsgläubigen in ihrem privaten Umfeld konfrontiert sind und die vor allem nicht den Kontakt abbrechen wollen. Das heißt, es gibt gar keine Alternative, als mit diesen Menschen zu reden. Und ich glaube, das macht auch aus einer Präventionsperspektive Sinn. Denn wenn man sich anguckt, welche psychologischen Motive durch Verschwörungsgläubigkeit bedient werden, Anerkennung, Kontrollgewinn, wer außer Angehörige können da irgendwie wirksam werden, um das wieder anderweitig herzustellen? Und insofern stellt sich die Frage, das soll man mit denen reden, stellt sich bei uns gar nicht, weil die Leute, die zu uns kommen wollen, das in aller Regel noch. Nicht alle, manche sagen auch, ich brauche Unterstützung dabei, den Kontakt abzubrechen. Auch das akzeptiere ich in der Beratung. Und dann muss man sich, glaube ich, sehr genau angucken, wenn man dann in diesem privaten Kontext, wo man sich entscheidet, ich möchte irgendwie im Gespräch mit der Person bleiben, muss man sich erstmal angucken, wer sitzt da vor mir. Ich sage es mal ein bisschen plakativ, ist es die 80-jährige Omi, die einfach nicht weiß, dass es auf YouTube gar nicht mehr so kompliziert ist, Fake News zu verbreiten, der es klischeehaft einfach an Medienkompetenz fehlt. Da kann man natürlich mit Aufklärung, mit faktischer Argumentation sehr viel bewirken. Die allermeisten Menschen, die zu uns kommen, da geht es nicht um fehlende Quellenkompetenz oder so. Da ist es nämlich, da sind wir wieder am Anfang, da ist es zur Ideologie geworden. Da ist es, ich sage immer, Selbst- und Weltbild. Und wenn man da mit Fakten kommt, dann ist es oftmals so, dass sich die Leute angegriffen fühlen. Weil niemand lässt sich gern seine tiefsten Überzeugungen nehmen. Und erst recht nicht dadurch, dass ich dem eine Tabelle mit irgendwelchen statistischen Daten vorlege. Und das heißt, da gebietet es sich dann aus unserer Perspektive eher auf der emotionalen Ebene anzusetzen. Weil das führt weniger zur Eskalation. Da werden Fronten weniger verhärtet. Es suggeriert ein aufrichtiges Interesse. Ja, man muss sich das ja auch mal vorstellen. Leute, die wirklich daran glauben, die Welt wird bald untergehen, denen muss es, ich sag's mal auf gut Deutsch, ganz schön beschissen gehen. Ganz oft höre ich die Geschichte, dass Angehörige beichten, dass sich Personen, dass sie sich haben impfen lassen und die verschwörungsgläubige Person bricht in Tränen aus. Das ist natürlich erstmal furchtbar für alle Beteiligten. Aus unserer Perspektive ist das aber auch erstmal ein Ausdruck von echter Sorge um die Menschen, die da zu uns kommen, von den Verschwörungsgläubigen. Und darüber ins Gespräch zu gehen, was macht es denn eigentlich mit dir, diese Ideen? Von da aus kann man dann ja auch über die einzelnen Ideen mal sprechen, ohne in den argumentativen Schlagabtausch zu kommen. Kurz gefasst, auf der emotionalen Ebene Ansätze, welche Ängste stecken dahinter, welche Bedürfnisse werden damit bedient? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Leitfrage, die man sich da stellen muss. Ganz wichtig ist natürlich, das ist sehr, sehr kraftraubend. Das ist anstrengend. Das wird auch nicht von heute bis morgen auf morgen gehen. Kein Verschwörungsgläubiger oder die allerwenigsten werden ins Nachdenken kommen, wenn man einmal fragt, puh, wie geht's denn dir eigentlich damit? Ja, das ist ein Prozess, der auch immer wieder von Rückschlägen gekennzeichnet werden muss, wird. Und insofern muss man sich, glaube ich, erstmal sehr, sehr bewusst machen, was will ich denn überhaupt? Es macht einen Unterschied, ob ich bei der Person Nachdenkprozesse anregen möchte oder ob ich einfach nur einen harmonischen Umgang mit der Person haben will, weil das mein Cousin zweiten Grades ist, den ich einmal im Jahr auf dem Geburtstag vom Onkel sehe. Das sind unterschiedliche Ziele. Und die erste Frage, die man sich selbst stellen muss, ist, was will ich und was kann ich? Und dazu gehört eben auch, die eigenen Grenzen zu erkennen. Das fällt uns allen, glaube ich, ich bin immer wieder erstaunt, auch bei mir selbst, aber auch bei den Leuten, die in unsere Beratung kommen, wie schwer es uns fällt, die eigenen Grenzen überhaupt erstmal wahrzunehmen und die dann auch zu wahren und zu schützen. Ja, da kann es durchaus dienlich sein, das mal aufzuschreiben. Wo ist für mich eine rote Linie erreicht? Wo brauche ich eine Auszeit davon? Das heißt, viele Beratungsnehmende sind erstmal verwirrt davon. Wir fangen in der Beratung erstmal bei den Personen an, die da vor uns sitzen und reden ganz wenig über die verschwörungsgläubige Person. Denn ein Veränderungsprozess fängt immer mit einem Selbstreflexionsprozess an. Und wenn man sein eigenes Verhalten dann einmal geändert hat, dann ist die andere Person auch gezwungen, auf diese Veränderung zu reagieren. Ja, das ist die berühmte Uhrwerkmetapher. Wenn ich mein eigenes Rädchen ein bisschen anders, schneller, langsamer in eine andere Richtung drehe, dann müssen sich die anderen Rädchen auch irgendwie anpassen. In welche Richtung, das kann man nur bedingt steuern, aber man kann dadurch auf jeden Fall eine Veränderung hervorrufen.
Niklas, danke für deine Zeit.
Danke dir, Leon, für das spannende Gespräch und viel Erfolg weiterhin.
Das war der Sockless Podcast. Mein Gast war dieses Mal Niklas Vögeding von Cultures Interactive. Mit ihm sprach ich über die komplexen rechtsextremen Strukturen und den Umgang mit Verschwörungsgläubigen. In der nächsten Folge wird es um die ebenso wichtige wie komplizierte Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendhilfe mit den Sicherheitsbehörden gehen. Diese beiden Akteure treffen aufeinander, wenn die Jugendhilfe mit radikalisierten Jugendlichen arbeitet, welche zugleich von den Sicherheitsbehörden beobachtet werden. Welche unterschiedlichen Wertvorstellungen dabei aufeinandertreffen und wie sich die Konflikte lösen lassen, wird uns Janusz Biene erläutern. Er ist Co-Teamleiter des Modellprojekts Clearingstelle Radikalisierungsprävention an den Schnittstellen des SGB VIII, in der Trägerschaft der Vereinigung Pestalozzi GmbH und gefördert von der Beratungsstelle Radikalisierung im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Gefördert wird das RAFIG-Projekt vom Bundesprogramm Demokratie Leben, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Alle Folgen des Sockless Podcast können Sie jederzeit nachhören auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, sagen Sie es gerne weiter. Und wenn Sie Feedback, Anregungen oder Kritik für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast@sockless.de.